Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fracalcio. Diesmal mal wieder mit mir. Mia, ich freue mich sehr. It's been a while und ich habe eure Fragen natürlich sehr vermisst, weshalb ich jetzt auch gar nicht so viel drum rumlabern will und sage, wir starten einfach mal rein. Und zwar mit der ersten Frage von Maurice 1896. Maurice fragt, moin, steigt Hannover diese Saison endlich auf? Sie spielen mit Abstand den besten Fußball und kommen langsam wieder in die Spur, während andere straucheln. Ja, ich glaube, alles, was in der Frage steht, stimmt. Und das nimmt vielleicht auch meine Antwort schon ein bisschen vorweg. Beziehungsweise, um das mal ein bisschen auszuführen, ich habe mir das jetzt im Zuge dieser Frage nochmal angeguckt. Hannover spielt schon so lange in der zweiten Liga. Ich habe das jetzt erstmal noch mal richtig vor Augen gerufen. Das letzte Mal in die Bundesliga aufgestiegen sind sie einfach vor 9 Jahren, 2017. Vor 7 Jahren sind sie dann wieder runter, also 2 Jahre später. Seitdem waren folgende Trainer da. Mirko Slomka, Kenan Kocak, Jan Zimmermann, Christoph Dobrowski, Stefan Leite und André Breitenreiter. Sie alle sind an der Mission Wiederaufstieg gescheitert. Das hat ja fast Züge von ein, zwei anderen Traditionsvereinen, die in den letzten Jahren zunehmend viel Zeit in der zweiten Liga verbracht haben, ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Bei Hannover sind wir mittlerweile auch an diesem Punkt angekommen, dass man sich so fragt, na, wann wird's denn jetzt langsam mal was? Und ich frage mich das schon länger und beantworte das jetzt mit jetzt. Es wird jetzt was. Ich glaube, dass Hannover in diesem Jahr tatsächlich aufsteigt. Und zwar natürlich mit Christian Titz, weil klar, die Konkurrenten spielen auch okay in Fußball, teilweise zumindest, sind zumindest erfolgreich. Schalke ist natürlich wahnsinnig erfolgreich. Darmstadt ist eins der Teams der Stunde unter Kohfeldt. Aber in der Spitzenregion, in der Frage wird es auch schon angedeutet, finde ich, das fußballerische Fundament, die Idee, die auch darunter liegt, ist bei Hannover am ausgeklügelsten und dadurch auch am stärksten und meiner Meinung nach auch am langfristig stärksten. Das hat man jetzt zum Beispiel daran gesehen, dass die Schwächephase, die temporäre, die es gab, jetzt im so Spätherbst, Frühwinter, wieder überwunden ist und vor allem genau das nur war, also eine Phase und also etwas Temporäres. Und das liegt auch eben daran, dass dieser dominante Ballbesitzfußball den Titz spielen lässt. Er ist Zweitliga erprobt, der ist manchmal vielleicht ein bisschen brotlos, also wir haben es jetzt auch zuletzt wieder gesehen, Chancenwucher und so, da gehen andere Teams da oben, zum Beispiel Schalke, ich sag mal, sparsamer mit ihren Chancen um, aber ich habe das Gefühl, bei dem Titz-Fußball zumindest, er wird immer besser. Ich habe das Gefühl, wir befinden uns jetzt gerade am Peak von Hannovers fußballerischen Fähigkeiten innerhalb dieser Saison. Und das ist beeindruckend, weil ich schon in den ersten Spielen die Ansätze extrem stark fand. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel das letzte Spiel nehmen gegen Kiel, so die ersten 30 bis 40, 35 Minuten, sagen wir 35 Minuten, das war für mich das Beste, was Hannover bislang unter Titz gespielt hat. Und wahrscheinlich auch das Beste, was Titz in der zweiten Liga je hat spielen lassen. Da zählt man dann Magdeburg mit rein und ein Stück weit natürlich auch die 2,5 gefühlten Spiele beim HSV. Aber auf jeden Fall Titz auf seinem Peak, Hannover auf deren Peak. Und das ist ja einfach die aktuelle Form. Es war eine enorme Intensität. Sie waren super wach und sehr schnell aktiv gegen den Ball. Kiel war quasi irgendwann völlig in der eigenen Hälfte eingeschnürt während dieser Zeit, haben kaum noch Luft holen können, haben nur noch faulen können, um überhaupt Hannover im Spielfluss zu unterbrechen. Jeder 96er hatte in dieser Zeit oder in der ersten Halbzeit allgemein eine positive Zweikampfquote. Das Einzige ist Chancenwucher, das habe ich ja eben schon erwähnt, und sie haben es halt nicht geschafft, das über 90 Minuten durchzuspielen. Aber das ist völlig logisch, weil, wie gesagt, intensiver Fußball und so und so ein dominanter Fußball ist natürlich auch anfällig dafür, dass die Chancenanzahl eher hoch ist und der Ertrag eher geringer. Aber es war so überzeugend. Und dann haben sie es halt auch noch zu Ende geführt und nicht so unnötige Punktverluste gehabt wie vielleicht im Herbst. Jetzt im Winter hat Hannover außerdem nochmal nachgelegt, um auch nochmal diesen Anspruch zu unterstreichen. Weishaupt finde ich eine gute Verpflichtung. Saad ist auch Transfer, der auf jeden Fall, ich sag mal, Aufstiegsanspruch anmeldet und passt zum Titzfußball, kennt sich auch in der zweiten Liga aus. Und tatsächlich fand ich jetzt auch Thordarson, der Nationalspieler aus Island, gegen Kiel wahnsinnig überzeugend. Hat nochmal so ein sehr dynamisches Box-to-Box-Element reingebracht, was mir auch in dem Kontext des Titz-Systems sehr gut gefallen hat. Ein weiterer großer Faktor, warum ich glaube, dass es für Hannover in diesem Jahr endlich klappen könnte, ist tatsächlich das Abseits des Platzes. Ich finde Hannover furchtbar ruhig in dieser Saison. Das war ja in den letzten Jahren immer mal wieder ein Störfaktor, dass zum Beispiel Geschäftsführer Martin Kind oder so, es gab immer wieder Drama um Abstimmverhalten, um zig Dinge, um die Umstände, wer überhaupt das Sagen hat am Maschsee. Und das ist diesmal, man hört ja wohl bei Kind auch aus gesundheitlichen Gründen, darüber will ich jetzt nicht spekulieren oder irgendwie sowas, aber der Fakt ist, dass es nicht mehr so viele Stimmen gibt, die sich zu Wort melden und nicht mehr so viele Hände, die in verschiedene Richtungen zerren. Und das lässt das Trainerteam und die Mannschaft ihre Arbeit ruhig machen und das merkt man auch. Also unterm Strich kann ich dir sagen, Maurice 1896, aus deinem Nutzernamen wage ich mal herauszulesen, dass du Fan von Hannover bist. Ich würde optimistisch sein, wäre ich es auch. Damit machen wir weiter mit der nächsten Frage und zwar von Mr. The Mo, wenn ich das richtig ausspreche. Gute Mia, du erhältst die Möglichkeit, drei Dinge am Verlauf der Fußballgeschichte zu verändern. Das können sowohl kleinere Ereignisse, zum Beispiel Spielertransfers oder Titelentscheidungen, aber auch tiefgreifende Geschehnisse sein. Liebe Grüße aus München. Liebe Grüße in den Süden natürlich zurück und vielen Dank für diese Frage. Ich finde sie sehr interessant. Ich glaube, sowas Ähnliches habe ich schon mal beantwortet, als es darum ging, wenn ich eine Sache rückgängig machen könnte, um irgendwie den modernen Fußball, also die Verrohung des modernen Fußballs aufzuhalten. Und damals konnte ich mich schon nicht entscheiden, jetzt kann ich mich noch weniger entscheiden, weil die Frage ja relativ offen gestellt ist und ich deshalb mir drei verschiedene, ich sag mal, Angänge überlegt habe. Und zwar gebe ich einmal meine Standardantwort, die für mich einen Missstand beheben soll, und zwar die horrend hohen Summen, die aktuell auf dem Transfermarkt kursieren. Ich glaube, wir würden sicherlich bei völlig absurden Transfersummen heute auch sein und trotzdem glaube ich, es wäre weniger, hätte Paris damals Neymar nicht von Barcelona für 222 Millionen gekauft. Das ist eine so irre Summe, die das Fenster des Machbaren quasi oder des Bezahlbaren komplett verschoben hat und Geld im Profifußball quasi oder den Wert von Geld ad absurdum geführt hat. Und wenn ich könnte, dann würde ich das wahrscheinlich rückgängig machen. Mal abgesehen davon, dass ich auch glaube, dass es für Neymars Karriere besser gewesen wäre, aber die liegt mir weniger am Herzen als das große Ganze. Dann habe ich noch was in eine finanzielle Richtung geht, was aber kein einzelner Transfer ist, sondern noch ein wenig weiter zurückliegt und eher mit, ich sag mal, ligapolitischen Dingen zu tun hat. Wenn ich jetzt nämlich auf Deutschland gucke, auf die Bundesliga, die Liga, die mir am wichtigsten ist persönlich, von der ich mir am meisten wünsche, dass sie gesund ist, dann denke ich da ganz schnell an die Art und Weise, wie Machtverhältnisse in der Bundesliga manifestiert sind, und zwar über die Verteilung der TV-Gelder maßgeblich. An dieser Verteilung, wie wir sie heute haben, klar, der Schlüssel hat sich seitdem auch weiterentwickelt, aber an dieser Verteilung, wie wir sie heute haben, war federführend beteiligt ein gewisser Herr Uli H., wohnhaft am Tegernsee, verbandelt mit dem FC Bayern München, damals noch Manager, der eben in dem Komitee saß, was den Schlüssel ausgearbeitet hat, der an der Speerspitze der Bewegung stand, die nach Leistungsprinzip verteilen wollte und nicht mehr nach Solidaritätsprinzip, wo quasi jedes Team gleich viel TV-Gelder bekommen hat. Und der in diesem Zuge vor allem einen geheimen Vertrag abgeschlossen hat mit Leo Kirch von der Kirchgruppe. Das war ein Firmenkonglomerat, was sich damals um die TV-Rechte bewerben wollte. Und dieser geheime Vertrag hat besagt, dass über mehrere Jahre verteilt 190 Millionen Euro von der Kirchgruppe an den FC Bayern gezahlt werden würden, sofern der FC Bayern quasi für die zentrale Vermarktung der TV-Rechte lobbyieren würde und die Kirchgruppe am Ende diese TV-Rechte bekäme. dieser Vertrag ist dann später ans Licht gekommen, als die Kirchgruppe zerschlagen wurde. Heute nennt man das auch Kirchaffäre. Ich bin mir sicher, viele von euch haben davon auch mitbekommen. Ich wollte es jetzt hier nur trotzdem noch einmal grob erzählen. Der FC Bayern musste dann aber nur 3 Millionen Strafe zahlen für die 40 Millionen, die sie vor dem Zerschlagen quasi unter der Hand von der Kirchgruppe bekommen haben. Und die TV-Gelder, die nach dem Schlüssel, die Uli Hoeneß im Zuge dieser Affäre maßgeblich mitdesignt hat, an den FC Bayern geflossen sind, die sind natürlich dort geblieben, wo sie sind. Und dieser Schlüssel hat auch in den Jahren danach die Finanzverhältnisse im deutschen Fußball zementiert. Und zwar auf eine Art und Weise zementiert, die die Bundesliga uninteressant gemacht hat. Was jetzt wiederum dazu führt, dass sie sich weniger gut vermarkten kann. Also eigentlich hat man sich damit ein bisschen in den eigenen Hintern gebissen oder den eigenen Ast abgesägt, wie man so schön sagt. Und all das, diese ganze Posse, meinetwegen können wir darüber sprechen, dass man es nicht nach Solidaritätsprinzip, sondern nach Leistungsprinzip verteilen sollte. Aber da sollten auch noch zig andere Faktoren eine Rolle spielen. Das ist ja auch alles aktuell Teil des Diskurses. Aber wir befinden uns jetzt an einem Punkt in diesem Diskurs, wo es nur noch darum geht, quasi Verhältnisse oder Missstände, die jetzt schon da sind, weniger schlimm zu machen. Und hätte man halt von Anfang an die Gelder besser verteilt, wäre es nie so weit gekommen, dass die Machtverhältnisse in der Bundesliga so klar sind. Und diese ganze Posse rund um die Kirchaffäre, rund um die TV-Geldverteilung, die Macht, die dem FC Bayern in dieser Diskussion, aber natürlich auch durch das Ergebnis dieser Diskussion danach im deutschen Fußball zugesprochen würde. Wenn ich könnte, dann würde ich das rückgängig machen. Rückgängig machen ist ja immer so eine Sache. Es könnte natürlich dann auch viel, viel schlimmer kommen. Und oder dann macht es einfach ein anderer Verein. Und heute leben wir in einer Welt, wo Borussia Dortmund irgendwie die Liga dominiert. Aber da haben ja auch noch andere Faktoren eine Rolle gespielt. Ja, das würde ich jedenfalls rückgängig machen. Dann habe ich mir noch was Persönliches rausgesucht. Und zwar nicht, weil ich zwingend glaube, dass es funktioniert hätte. Aber ich würde furchtbar gerne wissen, wie es gewesen wäre, wäre Jürgen Klopp tatsächlich zum HSV gewechselt. Weil, ihr wisst, wir kennen sie alle die Geschichte, der HSV wollte damals nach Klopps sehr erfolgreicher Zeit in Mainz ihn nicht zum HSV holen, wegen angeblich Medienberichten zufolge zerrissener Jeans und weil er raucht und weil er manchmal zu spät kommt oder was auch immer und weil er einen Spitznamen hat, der Kloppo ist und das alles nicht seriös und hanseatisch genug für den etwas hochnäsigen damals noch HSV war. Und mich stört dieses Narrativ. Es nervt mich kolossal, dass es ständig rausgeholt wird, wenn es um den HSV geht. Deswegen würde ich es einmal schon mal gerne ungeschehen machen. Und ich bin von Natur aus eine wahnsinnig neugierige Person. Ich liebe What-If-Szenarien, weil ich es lieber darüber nachzudenken. Aber ich hasse sie auch ein bisschen, weil ich die Antwort nicht kenne. Und auf dieses What-If-Szenario würde ich zumindest sehr gerne die Antwort kennen. Ich hätte jetzt noch 1000 andere Sachen erwähnen können. Ja, viel wichtiger als all die sind natürlich so Dinge wie das Frauenfußballverbot und so weiter und so fort. Ich wollte es jetzt so ein bisschen auf die letzten oder auf dieses Jahrhundert beschränken, damit wir nicht allzu weit zurückgehen, weil natürlich sind im Fußball auch noch viel, viel schlimmere Sachen passiert, die noch viel, viel weiter zurückliegen. Aber so da irgendwas zu ranken oder so hat sowieso keinen Sinn. Deswegen wollte ich es jetzt einfach mal bei diesen 3 Sachen, die mir so als erstes in den Kopf gekommen sind, belassen. Vielen Dank für diese schöne Frage. Wir machen weiter mit einer anderen schönen Frage. Und zwar El Nino Pro 1993 schreibt, Servus zurück. Hat sich Bayern München durch die Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano in eine zukünftig schlechte Verhandlungsposition gebracht. Conny Leimer möchte nun auch mehr Gehalt. Meint ihr, dass da noch andere Bayern-Spieler folgen werden und so eventuell ein schlechtes Klima innerhalb der Mannschaft entstehen könnte? Könnte mir auch vorstellen, dass man es zukünftig bei potenziellen Neuzugängen auch schwerer haben könnte. Eure Meinung dazu bitte, LG. Nino aus dem beschaulichen Hummeltal in Oberfranken. Liebe Grüße ins Hummeltal. Schöner Name. Ja, nochmal die Situation rund um Upamecano zusammengefasst, damit wir alle quasi mit denselben Base-Facts arbeiten. Upamecano sollte 20 Millionen Euro beim FC Bayern in Zukunft verdienen. Das war das Vertragsangebot, was ihm vorlag. Die gleiche Summe sollte er, Medienberichten zufolge, auch schon in dem Angebot, was ihm sehr lange vorlag, auch als Handgeld kassieren. Also 2x20 Millionen quasi. Das Angebot lag seit Dezember vor. Es wurde davor fast ein Jahr darüber verhandelt. Dann hat Upamecano die Frist, die bis Anfang Februar diesen Jahres, sorry, ich komme mit den Monaten durcheinander, bis Anfang Februar diesen Jahres lief, verstreichen lassen. Bayern hat daraufhin das Angebot zurückgezogen. Dann hat Upamecano eingelenkt und gesagt, hey, ich möchte aber doch. Und dann hat Bayern gesagt, na gut, dann machen wir es. Und schlussendlich hat Upamecano verlängert. Das nur eine Zusammenfassung der letzten 2,5 Monate, was den Vertragspoker rund um Upamecano betrifft. Vorweg, ich glaube, dieser Verteidiger ist sehr viel wert. Von mir aus soll er auch viel Gehalt bekommen, von mir aus auch Handgeld. Sowas ist nun mal auch irgendwo übrig in der Branche. Ich würde trotzdem kurz, bevor es um die Verhandlungsposition des FC Bayern, was das vielleicht für den gesamten Club bedeutet, geht, einmal einwerfen. Ich habe allgemein bei dem Upamecano-Vertrag so ein bisschen, das ist nur meine persönliche Meinung, das Gefühl, dass der FC Bayern sich ein bisschen von Recency-Bias hat leiten lassen, weil ja, Upamecano ist gerade in der absoluten Form seines Lebens und eine irre Bereicherung und einer der besten Innenverteidiger überhaupt in der aktuellen Form, aber in den wichtigen Spielen, seit er bei Bayern ist, hat er sich häufig genug ziemlich dicke Aussetzer geleistet, die jetzt gerade nicht auftreten. Aber es ist jetzt nicht so, als ob er seit 10 Jahren, das ist natürlich eine übertriebene Zahl, so lange ist er ja noch gar nicht bei den Bayern, aber als ob er seit Ewigkeiten auf diesem Niveau spielen würde. Und dafür finde ich es schon mal einen happigen Vertrag. Das außen vor gelassen, finde ich, dass diese Frage auf etwas sehr Wichtiges und aus Bayern-Perspektive besorgniserregendes Bezug nimmt. Und zwar, es wirkt so, als habe der FC Bayern in der letzten Zeit, in der jüngeren Vergangenheit, die Kontrolle am Verhandlungstisch verloren. Alle Forderungen von Upamecano hat er am Ende bekommen, laut Medienberichten. Sogar die Bayern untypische Ausstiegsklausel, das war früher quasi ein rotes Tuch in München. Für Upamecano wurde das jetzt gemacht. Ein Commitment zu einem Club sieht natürlich auch irgendwie anders aus. 65 Millionen soll die wohl betragen. Dass der FC Bayern damit im Grunde genommen nicht glücklich ist, es aber trotzdem gemacht hat, also nicht glücklich ist, obwohl er es gemacht hat, merkt man ja zum Beispiel auch jetzt an der Meckerei von Uli Hoeneß, der über das Beraterwesen herzieht, der sagt, das wird Konsequenzen haben, alles und so kann man nicht mehr mit dem FC Bayern verhandeln, bla bla bla. Das sagt er alles, aber man kann es ja eben doch. Bei den Verhandlungen mit Davies zum Beispiel, mit Alfonso Davies, ging es ebenfalls vor und zurück und am Ende hat man das Gefühl gehabt, der FC Bayern hat den Kürzeren gezogen. Die Causa Leimer hast du schon in der Frage angesprochen, wenn so jemand jetzt auch nach mehr Gehalt fragt, das ist dann auch wieder etwas, was sich andeutet. Aber wir haben es auch in Transferverhandlungen, Stichwort Neuzugänge, im Sommer gesehen. Klar, der FC Bayern macht nicht alles mit, lässt sich nicht völlig umschubsen. Bei Woltemade haben sie gesagt, nee, das ist uns jetzt zu viel. Nur um dann aber wenige Wochen später Nicholas Jackson zu verpflichten für eine Summe, die auch komplett irre war und dann auch quasi, auch weil natürlich Deadline-Day-mäßig Zeitdruck bestand, sich den, sag ich mal, Launen des FC Chelsea hinzugeben, dass dieser Transfer nicht funktioniert hat, hilft ehrlicherweise in der Außenwirkung an der Stelle nicht. Das gibt alles schon kein gutes Bild ab. Um festzuhalten, ich glaube nicht, dass die Beziehung innerhalb der Mannschaft, also das Klima oder so darunter leiden. Also ich glaube nicht, dass es dann so heißt, ah, der verdient so und so viel und du kriegst jetzt so und so viel. Sowas kann ein Faktor werden, wenn es bei Bayern gerade schlecht läuft, aber die Gefahr sehe ich aktuell eher weniger. Was darunter leiden kann, ist das Image des Clubs allgemein, dementsprechend auch Transferstrategien, aber auch die Beziehung zwischen Spielern und Club, weil ja, Berater reden miteinander, Spieler reden miteinander. Dass wir hier an diesem Tisch gerade sitzen oder ich an diesem Tisch sitze und mit euch darüber rede, zeigt, dass die Geschichten von sehr zahlungswilligen Bayern, die Runde machen und irgendwo landen. Und dann ist es am Ende auch fast egal, wie hoch genau diese Summen, die Bayern dann als Handgeld, als Transferablöse oder als Gehalt überweist, tatsächlich sind. Also ob das jetzt 20 oder 19 Millionen Handgeld sind oder 15 oder was auch immer, dass sie in der Presse kursieren und diese ominöse Zahl 100 Millionen Handgelder in den letzten 12 Monaten, die ja echt krass ist, überhaupt auf dem Tisch liegt, egal ob sie exakt der Wahrheit entspricht oder irgendwie eher 90 sind, das hat schon eine Wirkung in der reellen Welt. weil die Bayern eben auch auf dem Transfermarkt vor allem in Verhandlungen auf ihr Image angewiesen sind. Früher war das ein Verein, der die Bedingungen diktiert hat. Jetzt ist es ein Verein, der sich Bedingungen diktieren lässt. Und das wissen Spieler, das wissen Berater. Und wir wissen alle, wie Berater in Verhandlungen auch agieren können. Da wird keine Rücksicht auf irgendwas genommen. Und genau wie zum Beispiel ein Club wie Real Madrid anders wirkt, weil über ihn in der Presse geschrieben wird, die zahlen gar keine Handgelder. Und selbst Vini Junior, einer der berühmtesten Spieler der Welt, einer der gefragtesten Spieler der Welt, ihm wurde seine Signing-Fee verwehrt. Und man liest das über Real und man denkt sich als Spieler, als Berater, als Person im Business, alles klar, Real kann man nicht umschubsen. Und man liest die aktuellen Schlagzeilen über die Verhandlungen beim FC Bayern und denkt sich halt so, die Bayern vielleicht schon. Und ich glaube definitiv, dass das auf Neuzugänge eine Auswirkung hat, auf bestehende Spieler. Und ob das jetzt über den Tisch ziehen ist oder nicht, es ist einfach, es ist keine Position, in der der FC Bayern historisch war, keine Position, die dem FC Bayern gefällt, das merkt man dann ja wiederum an Uli Hoeneß, und keine, die ihm gut steht, ehrlicherweise, weil dass der FC Bayern sich auf dem Transfermarkt zuletzt schwerer getan hat und das, obwohl Spieler wie Luis Diaz und so sind vollends eingeschlagen. Also es geht jetzt nicht darum, dass man sagt, sie haben die falschen Spieler geholt, aber der Weg dahin war etwas steiniger. Das merkt man zum Beispiel daran, dass der Kader sehr dünn ist. Das haben wir in der Hinrunde nicht so gemerkt, weil ein Lennart Kahl überraschend ein völliger Überflieger war, auch ein Tom Bischoff es gut gemacht hat als, sage ich mal, Aushelfer auf den Außenverteidigerpositionen. Aber der Kader, das hat ja sogar Harry Kane am Anfang der Saison gesagt, ist dünn. Trotz Serge Gnabry in Topform. Aber wenn der es dann auch mal nicht da ist, dann spürt man das auch irgendwann. Also der Kader ist einfach dünn. Und das liegt eben auch daran, dass sie im Sommer nicht alle Spieler bekommen haben, die sie eigentlich wollten. Und der FC Bayern spricht ja auch schon seit geraumer Zeit darüber, die Gehaltsstruktur ausdünnen zu wollen. Stichwort Thomas Müller. Da guckt man dann natürlich schon auch als potenzieller Spieler oder als Ex-Spieler oder einfach als Person im Umfeld auf die Schlagzeilen bezüglich Upamecano und anderen Verhandlungen und denkt sich, naja, irgendwie weiß ich nicht, wie glaubwürdig das alles noch ist. Und wenn das Wort am Verhandlungstisch nicht mehr glaubwürdig ist, dann hat der FC Bayern, glaube ich, ein dickes Problem. Also über den Tisch ziehen lassen, ein bisschen die eigene Verhandlungsposition in der Zukunft erheblich verschlechtert, auf voller Linie, würde ich von außen einschätzen. Die nächste Frage ist von Tanja-Fußpflege. Eh klar. Moin Mia, wie fändest du die Änderung, dass bei Foul-Elfmetern der Gefaulte den Elfmeter schießen muss, ähnlich wie beim Freiwurf, beim Basketball, bei Handelfmetern etc., würde es bei der Auswahl des Schützen bleiben? Sollte eine Verletzung vorliegen, muss der Spieler ausgewechselt werden. Ich würde mir hoffen, dass nach dieser Regelung manche Statistiken, in Klammern Harry Kanes, nicht so stark aufgeblasen werden. Liebe Grüße. Ich habe mir diese Frage rausgesucht, weil ich sie spannend finde, weil ich da vorher noch nie darüber nachgedacht habe und b, ich sie gerne als Anlass nehmen möchte, um über was anderes zu sprechen. Aber fangen wir von vorne an. Es spricht für mich erstmal für diese, also nicht so viel gegen diese Regeländerung, andererseits aber auch nicht so viel dafür, weil ich finde die Regelung über, dass, sage ich mal, der Gefaulte einen Assist zugeschrieben bekommt, finde ich eigentlich ganz charmant, damit die rausholende Aktion auch gewürdigt wird, weil die ist, kann man sich sogar darüber streiten, fürs Spiel wichtiger. Ich bin auch grundsätzlich offen für Elfmeter-Reformen, weil ich schon finde, dass manche Spielsituationen eben übermäßig kompensiert werden durch eine, was ist das, 75-prozentige Torwahrscheinlichkeit, was natürlich irre ist und den meisten Elfmetersituationen überhaupt gar nicht gerecht wird. Aber ich verstehe dieses Argument mit, einzelne Statistiken sind aufgeblasen, nicht ganz so. Weil manchmal denke ich mir, naja, ein Stück weit sind in einem Mannschaftssport Einzelstatistiken auch nicht so wichtig, sind halt am Ende nur Statistiken. Da bricht man dann irgendwelche Rekorde mit. Ja, aber so viel kaufen kannst du dir davon auch nichts. Außer eine Grafik, die auf Social Media rumgeht. Und b, ein Stürmer wie Harry Kane schießt viele Elfmeter und trifft viel per Elfmeter, weil er auch ein sehr guter Elfmeterschütze ist. Auch das ist, muss ja gelernt sein. Aber er misst sich ja tatsächlich auch nur mit anderen Stürmern, die in den meisten Fällen in ihren Mannschaften auch Elfmeterschützen sind. Er ist sowieso nun wirklich niemand, der sich nur durch Elfmeter in den Vordergrund packt. Das gehört auch dazu und müssen wir auch sagen an der Stelle. Aber ich frage mich, und das ist jetzt ein offener Gedanke, den ich formuliere, könnt ihr vielleicht in den Kommentaren auch dazu schreiben, wie ihr euch das vorstellt, wenn man das ändern würde und immer dem Gefaulten den Elfmeter zusprechen würde, also wenn ich jetzt quasi Innenverteidiger bin und ich bin an der Strafraumkante am Ball oder Sechser oder was auch immer, ich werde gefoult, ich hole einen Elfmeter raus und ich muss ihn dann schießen, dann komme ich ja im Zweifel statistisch gesehen viel öfter dazu, Tore zu schießen, was dann wiederum Auswirkungen auf meine persönliche Torstatistik hat, weshalb ich dann vielleicht als besonders torgefährlicher Sechser gelte, obwohl ich gar nicht so torgefährlich bin. Ich habe nur Elfmeter rausgeholt aus Situationen, in denen ich vielleicht gar nicht zwingend der Torschütze gewesen wäre, wäre das Spiel weitergelaufen, sondern nur der Pass vor der Vorlage oder die Vorlage selber. Ich habe das Gefühl, das würde fast mehr Einzelstatistiken und so Statistiken mit Aussagekraft über Torgefährlichkeit etc. verfälschen als einfach ein Stürmer, der viele Elfmeter schießt. Weil die meisten Stürmer schießen viele Elfmeter und man kann ja auch einfach eine andere, also man gewinnt ja keine Titel mit Statistiken, außer die Torschützenkanone, die würde Harry Kane auch so gewinnen. Und man kann ja, wenn man für den eigenen Peace of Mind quasi eine bereinigte Torschussstatistik will, einfach eine ohne Elfmeter nehmen. Die gibt es ja auch, die lassen sich ja relativ einfach erfassen. Insofern, ich glaube, ich habe einfach nicht so ein Problem mit diesem Elfmeter-Vorwurf, der ja auch Ronaldo viel gemacht wurde. Aber ich finde es grundsätzlich trotzdem ein spannendes Gedankenexperiment. Wie gesagt, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Die nächste Frage ist von Leonowski9. Gude, während in der NBA jedes Jahr der Six Man of the Year Award vergeben wird, bleiben Backups im Fußball meist die große Aufmerksamkeit und Wertschätzung verwehrt, obwohl sie in der Regel mehrere Positionen bekleiden, in der Lage sind, ohne nennenswerten Qualitätsverlust ihren Vorgesetzten zu ersetzen und gute Kadertiefe essentiell für den sportlichen Erfolg ist. Wer sind aus deiner Sicht die besten Backups oder auch Joker der Fußballgeschichte? Grüße aus der Segelstadt. Moin. Grüße zurück. Weil ich von Basketball keine Ahnung habe, kannte ich diesen Award überhaupt nicht und finde diese Frage dementsprechend sehr interessant, weil ich vor allem diesen Preis sehr, sehr toll finde. Ich finde, das ist irgendwie, das vermittelt so ein schönes Gefühl des Zusammenhalts innerhalb eines Sports und der Wertschätzung nicht nur von dem Man of the Match oder dem Player of the Year, dem MVP, sondern wertschätzend den Menschen gegenüber, die in so einer Sportübertragung jetzt nicht die ganze Zeit eh schon im Rampenlicht stehen. Das finde ich an sich, glaube ich, sehr charmant. Ich werde jetzt für meine Antwort auf diese Frage nicht einfach nur drei Stürmer auflisten, die die meisten Tore schießen, weil das wäre ein bisschen langweilig. Das kann man googeln. Und ich bin mir sicher, einer davon fällt uns beiden auch ein, uns allen auch ein, sofort. Ich habe deshalb mir so drei verschiedene Six-Man oder 12-Man of the Year oder of all time Awards überlegt. Und zwar einmal einen für Output, einen für Vibe und einen Ehrenpreis, was es mit dem Ehrenpreis auf sich hat. Dazu kommen wir dann gleich. Erstmal nach Output ist ja tatsächlich, wenn wir es auf die Bundesliga beziehen, aber auch weltweit, eine überragende Nummer. Nils Petersen hat halt einfach die meisten Joker-Tore erzielt. Punkt. Das ist schon auch mit so einem Abstand noch vor den Ranglistenanführern, zum Beispiel in England, dass das definitiv gewertschätzt werden sollte. An dieser Stelle, außerdem hat er ein Buch geschrieben mit dem Namen Bankgeheimnis. Und ich habe das Buch nicht gelesen. Ich kann also nicht für den Inhalt in die Bresche springen. Ich finde diesen Titel aber angesichts seiner Rolle als eben der beste Joker, der 12 Man of nicht nur the Year, sondern his career, absolut genial. Deswegen, wenn es nach Output geht, Nils Petersen muss hier mit rein. Nächster, nach Vibe. Für mich war mein liebster Joker immer Shaqiri. Und zwar sowohl bei Bayern als auch bei Liverpool gab es ja durchaus Phasen, wo er eher von der Bank kam. Und ich finde, Shaqiri ist A, natürlich immer einer für ein Traumtor, der dann so im Spiel hinten raus auch nochmal eine schöne Pointe verleiht. Aber auch einfach mit seiner Spielweise, mit seiner Wucht, die er auf dem Platz entfaltet, jemand, der einem Spiel, das so ab der 75. Minute vielleicht ein bisschen abgeflacht ist oder an Dynamik verloren hat, einen Drall verleiht, den sonst kaum Joker haben. Und ihr merkt schon, wir sind hier bei vielen Offensivkräften. Das sind nun mal die Joker, bei denen man am ehesten so den, den Impact sofort spürt. Aber bei Shaqiri hatte ich das sowohl bei Bayern als auch bei Liverpool jedenfalls immer, dass ich mich immer sehr gefreut habe, wenn der eingewechselt wurde, weil ich immer das Gefühl hatte, das Spiel wird sofort geiler. Deshalb auch einer meiner 12. Männer, die honoriert werden sollten. Und als drittes der Ehrenpreis, den kriegt jeder dritte Torhüter jemals. Weil, ja, zweite Torhüter müssen sich auch in die zweite Reihe stellen, aber die kriegen zumindest immer noch mal ein Pokalspiel oder eine Aussicht auf irgendwas. Der dritte Torwart ist meistens wirklich einfach nur für die Vibes da und um das Mannschaftsgefüge zusammenzuhalten. Und wenn alles schief geht, dann steht er mal auf dem Platz. Aber das setzt ja voraus, dass mehrere ungeplante Verletzungen passiert sind. Das geschieht eigentlich nicht. Und der dritte Torwart muss sich deshalb zufrieden geben auf eine Art und Weise, wie es kein anderer Ersatzspieler machen muss. Und wenn man das gut macht, dann ist sehr viel gewonnen, weil das ja meistens die Spieler sind, wo jeder in der Mannschaft, alle Spieler, wenn sie danach gefragt werden, sagen, das ist für die Mannschaftsgefüge der wichtigste Spieler. Insofern würde ich das definitiv auch wahrscheinlich jedes Jahr an jeden dritten Torwart, der seinen Job ordentlich macht, auf jeden Fall verleihen, weil die müssen zum Training, die trainieren genauso hart, aber haben das, was jeder Fußballer eigentlich will, Spielpraxis, einfach wirklich nie. Das ist ja auch was ganz anderes als der sechste Innenverteidiger in Line zu sein, weil dann kriegst du vielleicht mal eine Minute. Zweite Torwart kriegst du Aussicht auf was, als dritter Torwart kriegst du gar nichts. Insofern, auch das sei an dieser Stelle honoriert. Die nächste Frage. Eike BMG fragt, grüß dich Mia, ich würde gerne von dir eine Einschätzung bezüglich Gladbach hören. Ich habe als Fan das Gefühl, dass die Borussia gerade die ganze Saison schon wieder an die Wand fährt. Ist das nur Panik oder berechtigt? Danke dir. Danke dir auch für noch eine Bundesliga-Frage hinten raus. Es gibt da für mich zwei Blickwinkel, aus denen man auf das Ganze gucken kann. Einmal sportlich auf dem Platz und da kann ich deine Panik durchaus nachvollziehen. Es ist jetzt nämlich langsam so weit, dass aus meiner Sicht man über Polanski ein gewisses Zwischenurteil fällen kann. Dieses kurze Formhoch, die drei Siege hintereinander, ich meine St. Pauli, Köln, Heidenheim in der Reihenfolge aus dem November, wirken nämlich langsam nicht mehr wie ein Aufwind, eine positive Entwicklung, sondern eher wie eine positive Ausnahme und auf gar keinen Fall der neue Status quo unter einem neuen Trainer, nachdem man Seoane entlassen hat. Ich fand es jetzt zum Beispiel nach dem Spiel gegen Frankfurt, da konnte man sehr gut dran festmachen, was bei Gladbach auf dem Platz sportlich gerade alles schief läuft. Spannenderweise haben sowohl Ruben Schröder als auch Haris Tabakovic gesagt danach, man sei in den Strafräumen, Zitat, nicht gut gewesen oder schlechter als Frankfurt. Und ich würde fast sagen, Gladbachs größtes Problem liegt zwischen den Strafräumen, weil, dass sie zu ungefährlich sind, hat sich gegen Frankfurt einfach wirklich perfekt gezeigt, perfekt materialisiert. Für jeden, der wissen will, was bei Gladbach schiefläuft, guckt dieses Spiel gegen Frankfurt nochmal an. Eigentlich war die Borussia nämlich sogar dominant, aber in Gefahr konnte man das wirklich zu keinem Zeitpunkt des Spiels wirklich umsetzen. Tabakovic hat man überhaupt nicht in günstige Positionen gebracht und wenn das nicht passiert, dann geht bei Gladbach überhaupt gar nichts. Das ist auch eine Gesamtentwicklung, die man in der Statistik sieht. Gladbach ist in der Torschusstabelle gemeinsam mit Wolfsburg auf Platz 237. Das ist der letzte Platz. Das bedeutet, sie sind nicht im Strafraum nicht gut genug im Sinne von, wir schließen ab, aber der Abschluss ist nicht gut genug, sondern sie kommen überhaupt gar nicht in diese entscheidenden Strafraumsituationen. Sie haben nur 3 Tore in den letzten 6 Spielen, inklusive halt dieses Frankfurt-Spiel, geschossen. Das ist einfach schon echt mickrig, defensiv anfällig. Ist Gladbach schon länger, das waren sie auch unter Seoane, da waren dann immer wieder so Aussetzer dabei. Aber was mir jetzt gerade am meisten Bauchschmerzen bereitet, ist, dass das Mittelfeld, gerade das offensive Mittelfeld, aber das ganze Mittelfeld eben eine einzige Baustelle ist. Es fehlt komplett irgendein Scharnier zwischen Defensive und Offensive, es fehlt gänzlich an Kreativität. Kevin Stöger, der angeblich kreativste Spieler Europas mal war, statistisch gesehen, hat 17 Einsätze vorzubeweisen, 0 Torbeteiligung. Florian Neuhaus hat nur eine, Gio Reyna hat auch nur eine, fairerweise viel verletzt und so. Aber das ändert ja am Ende für das, was unterm Strich steht, auch nichts. Nicht mal Frank Honorat, nicht Mittelfeld, aber auch einer, der sonst durch Assists überzeugt, schafft es noch, Stürmer in Positionen zu bringen, wo sie Tore schießen können. Auch der steckt in einem argen Formtief. Ansonsten im Mittelfeld, auch im defensiven Mittelfeld. Rocco Reitz wirkt auf mich so, als ob die Diskussion um seine Zukunft wirklich auch seine Leistung auf dem Platz angreift oder schmälert. Also ich finde, man merkt ihm langsam an, dass auch da der Wurm drin ist und dieses Versprechen, was er als Junge aus der eigenen Jugend und als irgendwie personifizierter Borussia-Weg mal sein sollte, das geht definitiv alles gerade nicht auf. Summiert, Gladbach klingt, wenn man all diese Faktoren mit reinnimmt, aktuell einfach sportlich nach einem Abstiegskandidat. Und das sind sie auch. Sie haben ein bisschen Glück, dass alle anderen da unten gerade wirklich auch nicht mit Qualität überzeugen und dass ein bisschen kann nicht gegen will nicht ist und der Abstiegskampf auch deshalb noch knapp ist, weil einfach keiner im Begriff ist, davon zu ziehen. Jetzt Mainz aktuell mal ausgeklammert und vielleicht noch sowas wie der HSV. Aber man muss jetzt schon bilanzieren, dass im Februar Gladbach möglicherweise, man macht das natürlich immer nicht, über Jobs spekulieren und so, aber vor der nächsten Trainerentlassung stehen könnte, weil jetzt am Wochenende soll Polanskis Zukunft angeblich schon wieder auf dem Spiel stehen. Und ich muss sagen, ich finde es sogar ein bisschen nachvollziehbar, weil ich finde nicht nur, dass er es, sage ich mal, taktisch auf der gesamten Mannschaftsebene nicht schafft, eine Idee zu entwickeln, wie Gladbach gefährlich sein kann und Tore schießen kann, sondern auch, dass er einfach immer wieder seit dem Winter jetzt weiter zweifelhafte Personalentscheidungen trifft, die einfach ungünstig sind. Zum Beispiel das lange Festhalten am formschwachen Lukas Ulrich oder die, wenn wir jetzt über das Frankfurt-Spiel reden, die Einwechslung von Schuto Maschino und ein Transfer, der einfach bislang völlig gefloppt ist. Die Herausnahme vom zumindest sehr bemühten Jens Kastrup nach etwas mehr als einer Stunde, also sehr früh. Da sitze ich vorm Fernseher und ich gucke das und ich denke mir so, hä? Nee, das ist es einfach nicht. Und das bei einer sowieso frustrierenden Gladbacher Mannschaft, weil sie es eben nicht schaffen, Ballbesitz und ich sag mal optische Dominanz in tatsächliche Dominanz und tatsächliche Torgefahr zu übersetzen. Das ist zum Haare raufen, wenn man Gladbach wohlwollend gegenübersteht. Ich habe also, was das Sportliche betrifft, durchaus Verständnis für deine Panik. Ich habe aber natürlich auch gute Nachrichten im Gepäck, weil so macht man das ja. Man beginnt mit den schlechten Sachen und schließt dann mit was Gutem ab, damit die Sorge nicht so groß wird. Der zweite Blickwinkel ist ja nämlich nicht der kurzfristig sportliche, sondern der mittel- bis langfristige, wie im Verein auf sowas reagiert wird und wie die Weichen auf die Zukunft gestellt werden. Denn klar, aktuell wird viel über Rocco Reitz zum Beispiel gesprochen, als einer, der Geld einbringen könnte und so weiter und so fort. Aber ich meine damit jetzt gar nicht so Finanzplanungen oder sowas, sondern ich meine eher die Grundattitüde, die im Verein vorliegt. Es wird nämlich bei Gladbach, und das ist wirklich positiv, aktuell nichts schön geredet. Ruven Schröder ist sich bewusst, dass Dinge schieflaufen und dass ein Stück weit auch der falsche Weg eingeschlagen wurde und ist gewillt, dem entsprechend zu handeln. Im Winter hat der Kader ordentlich Nachschub bekommen. Anfang Februar hat sich jetzt sogar auf Management-Ebene was getan. Scouting-Direktor Stefan Korell hat jetzt nur noch eine beratende Rolle, was auch an Job, an Amtsmüdigkeit liegen soll, aber trotzdem Veränderung tut oder zumindest Bereitwilligkeit zur Veränderung tut einem Verein in der Krise ja immer nicht so schlecht. André Hechelmann ist nachgekommen, ist ein super prominenter Name, hat auch bei zum Beispiel Mainz oder den Bayern gute Arbeit geleistet, könnte da eben auch einer sein, der vielleicht diesen etwas krampfhaft eingeschlagenen Borussia-Weg, der in den letzten Jahren Stallgeruch glorifiziert hat, wie das auch bei einigen anderen gescheiterten Traditionsvereinen in den letzten Jahren üblich war. Dieser Borussia-Weg, an dem wird jetzt nicht mehr so krampfhaft festgehalten. Und das ist etwas, was ich erstmal als Gladbach-Fan, wenn ich einer wäre, positiv bewerten würde und auch als Außenstehende positiv bewerten würde. Das ist so ein bisschen mein Grundgefühl, was die Gesamtzukunft betrifft, wäre ich optimistischer, als was die kurzfristige Zukunft betrifft. Allerdings, wenn Gladbach absteigen sollte, wovon ich auch nicht ausgehe, by the way, trotzdem würde ich auch das, was aktuell dort passiert, als vor die Wand gefahrene Saison bezeichnen. Also auf die Frage würde ich trotzdem mit Ja antworten. Aber wenn Gladbach doch absteigen sollte, dann ist natürlich auch diese mittel- bis langfristige Zukunft in Gefahr, weil ein Abstieg für einen Verein in dieser Größenordnung und mit diesen finanziellen Verhältnissen einfach ein absoluter Genickbruch ist. Und dann wird quasi jede Karte neu gemischt, was die Zukunft betrifft. Also Gladbach muss in dieser Saison sportlich noch das Schiff umdrehen und dann hoffentlich weiter besonnen, aber auch veränderungswillig den eigenen Verein führen. Das wäre meine Antwort. Panik ein bisschen berechtigt, aber muss doch nicht durchdrehen. Die letzte Frage ist so ein bisschen off-topic, so ein bisschen vielleicht auch nicht. Und zwar, Krosse Gurke fragt, Servus Mia, schön, dass du mal wieder da bist. Ich freue mich auch, dankeschön. Welche Fußballer würdest du in folgenden olympischen Winterdisziplinen einsetzen? Skispringen, Langlauf, Eiskunstlauf, Skeleton und Curling. Ich muss sagen, das kurz, ich bin kein riesiger Wintersportfan. In diesem Jahr verfolge ich es jetzt so ein bisschen, weil ich auch in meinem Umfeld mehrere Leute habe, die es verfolgen. Und Olympia an sich ja einfach immer ganz spannend ist. Ich wusste überhaupt nicht, was Skeleton ist. Und das ist ja völliger Wahnsinn. Also können wir damit vielleicht auch gleich reinstarten. Ins Skeleton-Rennen sozusagen würde ich jemanden schicken, der A, mutig ist, ein bisschen irre aber auch. Also der, sag ich mal, von nichts zurückschreckt und auch manchmal ein bisschen überdrehen kann. Weil ich glaube, du brauchst auch dieses Maß an Irre sein, um da Kopf über dich ins Eis zu stürzen, quasi. Und es muss eben jemand sein, der vor Kopfballduellen nicht scheut. Deswegen habe ich mich für Sergio Ramos entschieden. Natürlich nicht, wobei doch wahrscheinlich auch den Sergio Ramos von heute, aber ich denke da natürlich eher an ihn zu Realzeiten, zu seiner Prime. Aber man könnte ja noch andere Leute nennen, man könnte vielleicht einen Dominic Kohr nennen, wenn wir daran denken, vor Dingen nicht zurückzuscheuen, aber ein kopfballstarker Spieler, vielleicht auch ein André Illich aktuell, der in der Bundesliga der kopfballstärkste Spieler ist, oder ein Luka Vucevic oder irgendwie sowas. Aber ich habe mich jetzt mal für Sergio Ramos entschieden. Also, wenn ich mein Olympiateam aufstellen würde, wäre das der erste Kandidat. Machen wir weiter von oben mit Skispringen. Klein und flink muss die Person sein, die für mich ins Skispringenrennen geht. Ich habe mal gegoogelt, Skispringer sind so zwischen 1,70 und 1,80. Das ist natürlich, also so winzig ist es jetzt auch nicht, aber du musst ja leicht sein auch irgendwie. Deswegen grüß dich, Marco Marin. Das wäre mein, das ist, ich weiß nicht warum, aber es war der erste, an den ich gedacht habe. Jeder andere kleine, leichte, wendige Fußballer würde hier natürlich auch passen, kann gern so nischig sein, wie auch immer. Bitte, bitte schreibt das in die Kommentare, aber für mich ist Marco Marin da mein Pick. Langlauf wäre bei mir ein Spieler, der viel Ausdauer hat. Da denke ich dann natürlich an so Laufmonster wie Joshua Kimmich zum Beispiel. Aber ich möchte auch lange Beine haben, deshalb Jackson Irvine. Immer überragende Laufwerte. Immer, wenn er nicht gerade verletzt ist natürlich. Und einfach extrem lange Gräten, die, glaube ich, bei einem Skispringer gut funktionieren würden. Skeleton haben wir schon gesagt, deswegen Eiskunstlauf als nächstes. Da denke ich natürlich an einen eleganten Spieler. Naheliegend wäre so jemand wie Lionel Messi. Ich finde aber auf dem Platz am elegantesten bewegt, auch ohne Ball, hat sich immer Thiago Alcantara. Deshalb, Thiago ist für mich mein Eiskunstläufer. Und jetzt, wo ich mir das so vorstelle, würde ich das sehr gerne auch mal in echt sehen. Beim Curling möchte ich eine Fusion aus Fußarbeit, weil auf dem Eis unterwegs sein, und Handarbeit, denn das Wischen vor dem Curling, ihr wisst schon, also eine Hand-Fuß-Koordination. Und da denke ich natürlich an den mit Ball und mit dem Fuß sehr starken Torwart, wer sonst, Manuel Neuer. Und ich kann mir auch irgendwie vorstellen, dass Manuel Neuer, ich weiß nicht, es ist nur Vibes-basiert, was für Curling übrig haben könnte. Insofern würde ich sagen, der geht für mich ins Rennen. Und die Bonusfrage, die habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt: Wen hättest du gerne in deinem Eishockey-Team, wenn dein Gegner dir einen fiesen Check gibt? Niklas Süle. Punkt, aus, Ende. Und ich glaube, das muss ich nicht mal erklären. Oder Hulk, ehrlicherweise auch. Naja. Beste Grüße aus der Stadt, in der das Statistische Bundesamt sitzt. Das sind mitunter die letzten Worte dieses Fragkalcho. Das Statistische Bundesamt sitzt ja meines Erachtens in Berlin. Insofern liebe Grüße zurück in die gleiche Stadt, in der ich mich jetzt gerade befinde. Ich bedanke mich vielmals bei euch für die fantastischen Fragen. Es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Und wünsche euch noch eine fantastische Restwoche. Over and out.